SRF 3.
Rauschende Partys auf Kosten des Staates. Die Tochter des ehemaligen Präsidenten Angolas hat Gelder abgezweigt. Die Spuren führen auch in die Schweiz. Nicht auf den Fischmarkt und regelmäßig Hände waschen. Die Schweiz gibt Hinweise aus für Reisende nach Wuhan wegen des neuartigen Coronavirus. Und dann eine Konferenz im Tiefschlaf. In Genf sprechen 65 Länder über weltweite Abrüstung. Wirklich tun können sie nichts, sagt unser Experte. Info 3 heute mit Nina Gigax. Sie hat 2 Milliarden Dollar Vermögen und gilt als reichste Frau Afrikas, Isabel dos Santos, Geschäftsfrau und Tochter des ehemaligen angolanischen Präsidenten. Neue Enthüllungen, die sogenannten Luanda-Leaks, zeigen nun, die Milliarden verdankt Isabel dos Santos wohl nicht nur ihrem Geschäftssinn. Die Rede ist von Vetternwirtschaft, Korruption und Bereicherung. Und die Spuren führen auch in die Schweiz. Lorenzo Bonatti.
Isabel dos Santos ist zusammen mit ihrem Mann an zahlreichen internationalen Firmen beteiligt, Banken sowie Energie- und Telekomfirmen. Die Frage, wie Isabel dos Santos zu ihrem Reichtum gekommen ist, treibt Journalisten und Nichtregierungsorganisationen schon länger um. Doch dos Santos stellte sich bis anhin stets auf den Standpunkt, sie sei einfach eine erfolgreiche Geschäftsfrau und habe das Geld aus eigener Kraft erwirtschaftet. Und auch die neuesten Anschuldigungen kontert dos Santos auf BBC mit der Aussage, dass es sich um einen orchestrierten, politisch motivierten Angriff der jetzigen angolanischen Regierung handle. Die Gewinne ihrer Firmen seien vollkommen legal erwirtschaftet. Die nun veröffentlichten Luanda-Leaks erzählen allerdings eine andere Geschichte. So erhielten die Firmen von dos Santos wiederholt öffentliche Aufträge zugeschanzt und profitierten von fragwürdigen Steuervergünstigungen und Krediten, just zu einer Zeit, als Angola von Isabels Vater, José Eduardo dos Santos, regiert wurde. Die Enthüllungen vervollständigen das Bild eines Systems, das vor 2 Jahren bereits die Panama Papers teilweise aufgedeckt hatten. Ein System, das es dem Familienclan dos Santos ermöglichte, Geld aus der Staatskasse außer Land zu bringen, indem das Geld via Briefkastenfirmen und Holdinggesellschaften im Westen parkiert wurde, mit dem Kauf von Immobilien, aber auch in Form von Firmenbeteiligungen. Eine dieser Beteiligungen war die Schweizer Luxusgüterfirma De Grisogono. 2011 stand die Firma vor dem Konkurs, bis sie zur Hälfte von einer staatlich-angolanischen Diamantenfirma übernommen wurde. Deren Präsident war ein gewisser Sindika Doloko, der Ehemann von Isabel dos Santos. Offenbar schoss der angolanische Staat mindestens 140 Millionen Dollar in die serbelnde Schmuckfirma ein. Diese schrieb aber weiterhin kräftige Verluste, was die Frage aufwirft, wo das viele Geld geblieben ist. Bekannt ist, dass De Grisogono wiederholt rauschende Partys für den Jet-Set organisierte und dass das Unternehmen stark expandierte, ohne dabei Gewinne zu schreiben. Schon damals fragte sich die Öffentlichkeit, wie das alles wohl finanziert wird. Die Luanda-Leaks zeigen nun, das Geld, das De Grisogono verprasste, stammte zu einem Großteil aus der angolanischen Staatskasse. De Grisogono wollte sich auf Anfrage nicht zu den Enthüllungen äußern, stellte für morgen aber ein Statement des Verwaltungsrats in Aussicht. Derweil scheint die neue angolanische Regierung ernst zu machen. Die Konten von Isabel dos Santos und ihrem Ehemann sind seit Ende Dezember eingefroren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Lorenzo Bonatti. Ja, ein Luxusleben auf Kosten des angolanischen Staates. Die Machenschaften von Isabel dos Santos sorgen weltweit für Empörung. Auch in Angola selbst, wo sich die Menschen Korruption schon gewöhnt sind, sagt Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Ja, laut meinen Quellen in Angola sind auch die Angolanerinnen und Angolaner sprachlos. Zwar wussten ja alle im Lande, dass Isabel dos Santos nicht nur durch harte Arbeit zur reichsten Frau Afrikas wurde, aber das Ausmaß der Bereicherung, die Details der verschiedenen Deals, das ist auch für die Angolaner neu,
sagt Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Und nun die weiteren Nachrichten mit Yvonne Lambricke.
In den letzten 10 Jahren hat die Schweiz Bulgarien und Rumänien mit 257 Millionen Franken unterstützt. Dies nachdem die beiden Länder der EU beigetreten waren. Jetzt zieht der Bund Bilanz über die 93 Projekte, die im vergangenen Dezember abgeschlossen wurden. Die Schweiz habe einen Beitrag geleistet zum Abbau wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheiten in Europa und auch innerhalb Bulgariens und Rumäniens, schreibt der Bundesrat. Und er nennt konkrete Beispiele. So hätten unter anderem 70'000 Roma dank Schweizer Projekten einen besseren Zugang zu Bildung und Gesundheitseinrichtungen erhalten und 500 rumänische KMU hätten Kredite erhalten und dadurch 3'000 Stellen schaffen oder erhalten können. Der iranische Außenminister Jawad Zarif reist nicht ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Zarif habe seine Pläne geändert. Es sei ihm nicht möglich, teilzunehmen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Das WEF findet diese Woche statt. Mehr als 3'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt diskutieren unter anderem über Wirtschafts- und Umweltpolitik. Erwartet wird unter anderem auch US-Präsident Donald Trump. Der Lebensmittelkonzern Nestlé und die Berner Kantonalbank gehören zu den Firmen, die von der britischen Nichtregierungsorganisation CDP mit der Bestnote für ihre Klimaschutzmaßnahmen ausgezeichnet wurden. Insgesamt hat CDP 8'000 Unternehmen weltweit analysiert, 179 davon wurden mit der Note A bewertet. Firmen wie Nestlé und die Berner Kantonalbank legten laut CDP ihre Umweltdaten transparent und umfassend offen. Zudem seien sie sich bewusst, dass es Klimarisiken gebe und sie würden Investitionen tätigen, um ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Mittag.
Fieber und Schwierigkeiten mit Atmen. Über solche Symptome klagen Personen, die sich mit der neuartigen Lungenkrankheit angesteckt haben, die derzeit Schlagzeilen macht. Und das sind offenbar immer mehr. Die chinesischen Behörden melden nun insgesamt 200 Fälle. Die meisten Betroffenen leben in der Millionenstadt Wuhan. Aber die Krankheit ist auch außerhalb Chinas aufgetaucht, in Thailand oder Japan zum Beispiel. Ausgelöst wird sie durch ein neuartiges Coronavirus. Diese Viren können harmlose Erkältungen auslösen, aber sie können auch tödlich sein. Zur gleichen Familie gehört nämlich auch der Erreger SARS, an dem hunderte Menschen starben. Frage nun an Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Ja, wie gefährlich ist denn nun dieses neuartige Coronavirus?
Das ist eine der vielen offenen Fragen, die es zu diesem neuen Virus eben noch gibt. Also das Virus ist sicher nicht harmlos. Es sind immerhin schon 3 Menschen gestorben und es gibt einige, die laut chinesischen Behörden schwer erkrankt sind, kritisch. Die große Mehrheit der Fälle aber scheint eher leicht zu sein. Man weiß auch noch nicht, wie gut sich das Virus von Mensch zu Mensch überträgt. Ursprünglich kommt es von Tieren. Sehr wahrscheinlich wird das auch von Mensch zu Mensch übertragen. Die große Frage ist nun einfach, wie leicht geschieht das?
Vieles ist also noch unklar. Warum ist es denn so entscheidend zu wissen, wie es sich überträgt und wie es sich verbreitet?
Ja, man kann dann viel besser voraussagen, wie groß die Verbreitungsgefahr in der Bevölkerung an einem Ort ist, also jetzt in dieser Millionenstadt Wuhan, aber eben auch, wie groß die Gefahr der Verbreitung in ganz China und in andere Länder ist. Also wie leicht springt es, wenn sich zum Beispiel 2 Menschen begegnen? Braucht es da viel oder geht das sehr rasch?
Sollte es von Mensch zu Mensch übertragen werden, könnte es rasch weiterreisen, also auch zum Beispiel in die Schweiz. Wie sind wir denn vorbereitet?
Ich habe gerade mit dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, telefoniert. Die Experten dort sind durchaus besorgt, weil übers Wochenende nun viele neue Fälle bekannt geworden sind. Das BAG berät nun mit den Spitälern, wie man mit Verdachtsfällen umgehen würde, die in die Schweiz kämen. Es gibt schon einen spezifischen Test für das Virus, das ist sehr wichtig und den wird man nun auch hier gebrauchsfertig machen. Einreisekontrollen an Flughäfen wird es vor der Hand nicht geben. Es gibt keine direkten Flüge von Wuhan in die Schweiz. Diese Passagiere kommen hauptsächlich wohl über Rom, Paris und London nach Europa. Und da wären Kontrollen dann in der Schweiz dann sehr aufwendig, weil es eben viele Passagiere dann von dort gibt. Und weil eben das Virus auch keine sehr spezifischen Symptome auslöst, die man sie nicht auch von Grippe kennt, ist eben die Effektivität eines solchen Screenings unklar. Die Situation ändert sich aber rasch zurzeit und es wird sich sicher auch wieder in der Schweiz Anpassung geben, was das BAG mit dem Gesundheitssystem zusammen dann tun wird.
Besten Dank für diese Informationen live im Info 3. Das war Thomas Häusler aus der SRF Wissenschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
Ein atomarer Angriff in den nächsten 10 Jahren. Für die Mehrheit der 20- bis 40-Jährigen ist dies ein wahrscheinliches Szenario. Das zeigt eine Umfrage des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Und das gibt zu denken. Genau dieses Schreckensszenario zu verhindern, versucht die UNO-Abrüstungskonferenz in Genf seit 41 Jahren. Allerdings ist sie seit langer Zeit gelähmt. Ob sich das mit der Session ändern wird, die heute beginnt? Fredrik Steiger.
Manche bezeichnen die UNO-Abrüstungskonferenz als schlafende Schöne, andere sprechen von einem Trauerspiel. Tatsächlich war dieses Gremium mit seinen 65 Mitgliedstaaten, darunter die Atommächte, kaum je so wichtig wie gerade heute. Oder besser, es wäre so wichtig. Man müsste es dringend neu beleben, findet UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, denn wir lebten in einer gefährlichen Welt.
We are living in dangerous times. Even nuclear non-proliferation can no longer be taken for granted.
Selbst Atomwaffen würden wieder weiter verbreitet und weiterentwickelt. Die Abrüstungskonferenz in Genf blickt auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Der Atomsperrvertrag entstand dort, auch das Atomtestverbot und das weltweite Verbot von chemischen und jenes von biologischen Waffen. Auch heute gäbe es viel zu tun. Einen Rüstungswettlauf im Weltall verhindern, zum Beispiel. Oder Regeln für sogenannte Killerroboter aufstellen, also für autonome Waffensysteme. Bloß, bei all dem kommt die Abrüstungskonferenz kaum voran, sagt Botschafter Felix Baumann, der Schweizer Vertreter in der UNO-Abrüstungskonferenz. Es gebe noch nicht mal ein Arbeitsprogramm.
Die Abrüstungskonferenz ist in dem Sinne blockiert, dass sie nicht in der Lage ist, sich darüber zu einigen, welches multilaterale Instrument als nächstes verhandelt werden soll.
Er rechnet nicht damit, dass man im jetzt anlaufenden Sitzungsjahr weiterkomme.
Da müssen jetzt sicher weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Blockade zu überwinden.
Baumann hält die Abrüstungskonferenz grundsätzlich für wichtig.
Das ist das einzige ständige Abrüstungsforum, in dem sämtliche wichtigen militärischen Mächte vertreten sind.
Das sehen auch die Vertreter anderer Staaten so, zumindest im Prinzip. Doch Fortschritte gibt es, wenn überhaupt, nur im Millimeterbereich. Dazu gehören zum Beispiel thematische Ausschüsse, die auch dank des Engagements der Schweiz gebildet worden sind. Ausschüsse, in denen Ländervertreter über konkrete Fragen diskutieren. Ein offizielles Verhandlungsmandat haben diese Ausschüsse aber nicht. Früher war es einfacher. Im Kalten Krieg, als es zwei Machtblöcke gab und insofern klare Verhältnisse herrschten. Und erst recht in den Aufbruchjahren nach dem Ende des Kalten Krieges. Heute indes tritt man an Ort, was auf die überaus angespannte weltpolitische Lage zurückzuführen ist. Botschafter Felix Baumann.
Einer der Gründe ist natürlich einfach, wie die Welt heute aussieht.
Die Differenzen zwischen den grossen Mächten sind gewaltig, die Spannungen abgrundtief, die Konflikte zäh und bitter. Die Chancen, die schlafende Schöne, die UNO-Abrüstungskonferenz, aus ihrem Tiefschlaf zu erwecken, sind entsprechend gering.
Wir schauen in die Sonne gleich. Zuerst gibt es noch Börseninformationen, Yvonne.
Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 10.849 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0741 gehandelt und der Dollar zu 96,89 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es oft sonnig, im Flachland hat es zum Teil Nebelfelder. Im Norden erreicht die Temperatur um 3, im Süden 8 Grad.
Info 3 liefert den Hintergrund zur Schlagzeile kompakt. Das Team im Studio heute Mittag, Thomas Fuchs, Yvonne Lambricker und Nina Gigax, wir wünschen weiterhin guten Radioappetit.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.